Okay. Vater, ich danke dir, Herr, dass du schon so einen Geist des Vertrauens da hast, einen Geist deiner Gegenwart. Und wir sagen, dass wir jetzt in diesen Tagen beten, dein Reich komme, so wie es in den Himmeln ist, jetzt zu uns. Und ich bete, Vater, für meine Geschwister, Vater, um wirkliche Offenbarungen. Und wir sagen, dass auch unser Geist aufgeweckt sein soll. Nicht unsere Seele darf regieren, sie darf nicht übernehmen mit Empfindungen oder unseren Gedanken, sondern dass unser Geist, geboren aus dem lebendigen Wort Gottes, der die Dinge des Reiches Gottes versteht, der soll wachsam sein. Der soll wirklich das hervorrufen, was in der Schweiz nötig ist. Ich sage auch da, wo viele von euch stehen, in Berufungen, an so Übergängen, so, dass Gott euch wieder einfädeln soll. Vater, ich bete, dass es nicht so ist, dass Leute über Jahre wie auf einem Wartegleis sind. Vater, wir beten um die Gnade, dass du uns einfädelst. Nicht in perfekte Gruppen, nicht in perfekte Gemeinden, sondern in Gruppen, Herr, wo wir merken, dort ist unser Platz, wo wir unsere Berufung ausleben können. Dort hast du uns hingerufen und ich preise dich dafür. Amen. Ich finde es eine der ganz, also ich liebe es sehr, sehr arg, also über Gebetsleiterschaft zu sprechen, weil ich, wie ich euch gestern schon erzählt habe, ich habe gesagt, wenn wir wieder Gebetsleiter haben, die verstehen zu leiten, dann macht es auch wieder Spaß. Weil ich weiß noch, wo ich in der Bibelschule war, das hat mein Leben geprägt, wir hatten einen Leiter dort, der war sowas von exzellent, Dinge im Geist zu erklären, dass wir wie die Rennpferde waren im Stall. Und er sagt, jetzt hör auf, und wir waren schon da, wir wissen jetzt wohin, wir wissen wohin. Aber die meisten Gebetsveranstaltungen sind einfach, ja, wir tümpeln mal so vor uns hin, wir gucken mal, was da ist. Und jeder bringt rein und keiner wagt, etwas zu trainieren, keiner wagt zu schärfen, weil das ist ja hochprivat, das ganze Gebet. Aber was ich so, ich beglückwünsche euch wirklich, warum? Weil ihr habt euch angemeldet, wirklich zu dieser auch Gebetsschule, weil das selbst die Jünger, sie haben etwas bei Jesus gesehen und sie haben gesehen, wie dieser Jesus betet und alles, was in ihnen dann hervorgekommen ist, boah, der betet anders wie wir, weil die Jünger haben schon vorher gebetet. Aber dann haben sie Jesus beten gehört und dann sind sie zu ihm gegangen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre es uns. Und wir hatten eine Schule, die über 3 Monate ging, nur über Gebet, wo wir gelehrt haben, trainiert haben, weil beten lernt man es auch durchs Beten. Und dann haben wir Anrufe gekriegt, ja, was soll das, da irgendwie beten kann man doch, das kann doch jeder, was kann man da lernen überhaupt bei Gebet. Aber selbst die Jünger haben, weil sie ihn gebeten gehört haben, haben plötzlich gemerkt, da gibt's was zu lernen. Da gibt's was zu lernen, diesen Gott kennenzulernen. Und deswegen möchte ich auch, dass selbst in diesem Schulungsblock nochmal dieser Hunger in euch ist. Hey, da gibt es noch andere Dimensionen. Ich erhalte auch selbst in mir, ich komme ja auch wirklich auf der Welt herum und ich habe in allen möglichen Denominationen alle möglichen Gebetsstile auch kennengelernt und ich höre ja, sage ich manchmal, berufsmäßig Leuten beim Beten zu schon, weil ich trainiere oder eingeladen werde, Gebetsarbeiten aufzubauen. Aber was wir entdecken müssen, wir können etwas lernen im Gebet und das soll auch in euch das immer so eine totale Freude sein, was ihr habt. Es ist immer wichtig im Reich Gottes, immer das zu erkennen, was man hat und es zu schätzen, aber auch zu sagen, Gott, da gibt es mehr. Da gibt es mehr an Autorität, an Intimität und vorzustoßen zu deinem Thron. Und das fordere ich nicht erst im Himmel. Ich fordere, dass es so viel wie möglich jetzt auf der Erde für mein Leben durchbricht, weil... Und das möchte ich euch sagen, wenn ihr durchbrecht, werden die geistlichen oder natürlichen Generationen nach euch wie dieses Vakuum spüren, diesen Zug verspüren, dass sie auch dort leichter reinkommen. Deswegen ist es nicht deine Privatsache, ob du sofort dich hintümpelst, sondern wenn du durchbrichst, hat es eine Auswirkung auf andere. Amen. Wo andere mitkommen können. Und das motiviert mich. Nie stehen zu bleiben, sondern immer zu sagen, Vater, trainier mich einfach noch mehr im Gebet. Und eine der Hauptfestungen, die ich auch gestern angesprochen habe, ist, die wir als hauptsächlich auch wirklich als Fürbitter, als prophetische, apostolische Leute spüren werden, ist, dass unser Land eine kooperative Festung hat von Unglauben. Das sind diese Schleier, wo wir kämpfen, wirklich eben gegen diese Einschüchterung, diesen Kleinglauben. Immer diese kleinen Gebete, die Gott fast nichts zutrauen. Und wenn du mal durchgebrochen bist und deinen Gott kennengelernt hast, dann wird was auch in dir aufstehen und sagen, das geht doch nicht, Herr. Das kann doch nicht sein, dass wir in Europa hier dich so immer klein halten. Natürlich haben wir dadurch keine Ergebnisse. Oder aber wir strengen uns an. Und ich sehe gerade in der Schweiz so viel Hingabe. Wir haben so viel Hingabe von Herzblut von Menschen. Aber es bricht so wenig durch. Das ist unsere Kraft, die wir einsetzen, selbst mit all unserem ganzen Herzen, hat nicht in allerletzten die Fähigkeit zu handeln mit den geistlichen Widerständen. Das braucht eine übernatürliche geistliche Kraft. Und es ist Demut, wenn wir das anerkennen und nicht versuchen, nur alles auf uns zu setzen, dass wir sagen, wir müssen halt mehr beten, wir müssen halt mehr machen. Nein, wir brauchen, dass wir ruhig werden und diesen Gott erkennen. Und wenn wir in Gebets, ich möchte euch sagen, ich spreche jetzt über Gebetsleiterschaft, aber du kannst es auf jede Leiterschaft nehmen. Oder wenn wir sagen, du bist eine geistliche Mutter, dass du dich hinstellst und weißt, wer du bist, dass man eine vielleicht punktuelle Wegführung für jemanden machen kann. 5 Sachen beantworten, und es hat einen Impact, eine Auswirkung auf das Leben der nächsten Generation. Und das ist geistliche Weitergabe. Und wir werden nie so stark in uns selbst sein. Gott möchte gar nicht, dass wir stark in uns sind. Aber wir sollen bekannt werden als Deutsche und als Schweizer, als Wiedergeborene, dass wir total einen Glauben haben an einen starken Gott. Und deswegen ist bei Glauben nicht so wichtig dein Glaube, sondern der Inhalt deines Glaubens. Es ist nicht so wichtig Glaube, sondern die Frage ist nur, wem oder was glaubst du? Und ihr müsst erkennen, wenn ihr Gebetsgruppen, wenn du ein Gebetshaus aufbauen möchtest oder einen Anbetungsort aufbauen wirst, da wird es geistlichen Widerstand geben. Da werden nicht alle sagen, ach, wie wir immer denken, ach, da freuen wir uns drüber, schön, dass es dich gibt. Sondern immer, selbst wenn Jesus aufgetaucht ist, er war die Liebe selbst, stimmt's? Er ist die Liebe. Hat es Leuten Furcht gemacht. Und ihr müsst verstehen, und ihr dürft auch als Schweizer verstehen, dass nicht unsere natürliche Liebe, dass wir so lieb sind, dass wir schon so lieb sind, dass man es nicht mehr aushalten kann, ja, sozusagen, das wird nicht die Welt verändern. Weil wir nicht nur mit Menschen handeln, sondern das sind wirkliche Gefängnisse, geistliche Blockaden, die nur im Geist durchbrochen werden können. Und Paulus und auch die Apostel haben das verstanden. Deswegen sagen sie, die Apostel haben die Aufgaben, nicht Macher zu sein, nicht Strategen zu sein, sondern sie sind die Ersten, die Gott dienen im Wort und im Gebet. Und ich möchte euch einfach nochmal, dass wir das zusammen vielleicht einfach mal zusammen ausrufen in die Schweiz hinein, dass ihr das mir einfach nachsprecht und sagen, wir glauben, dass Gott sein Reich baut.
Dass Gott sein Reich baut.
Wir glauben, dass Gott sein Reich baut.
Dass Gott sein Reich baut.
Und ich möchte euch sagen, jetzt wenn ihr wieder Himmel und Erde seht, manchmal, wenn wir zu sehr auf der Erde wohnen und Fürbitter sind auch von Gott her vorgesehen, dass sie das Land sehen, dass sie die Not sehen, dass sie merken, was muss verändert werden. Wenn es aber dich zu sehr kriegt, verlierst du den Blick auf deine Heimat und die Größe und die Fähigkeit, dass er gesagt hat, nicht du sollst meine Gemeinde bauen, ich baue meine Gemeinde. Das heißt, auch als Fürbitter ist unsere Botschaft nicht, folgt mir nach und jetzt beten wir, sondern wir sind nur Wegweiser und sagen, wir verkündigen auch uns als Fürbitter, das ist Leiterschaft, als Leiter verkündigen wir können uns entspannen in allererster Linie an diesen Gott. Er wird diese Gemeinde bauen, er wird in der Schweiz etwas bauen und da setzen wir uns fest. Und alle Stimmen, die dagegen reden, an Hoffnungslosigkeit, wer kennt diese Stimme? Die dagegen redet, gegen diesen Gott, weil die Hoffnungslosigkeit, Furcht, hat eine Stimme. Die redet gegen Gott. Sie macht ihn klein. Sie beraubt ihn dieser Kraft. Und deswegen ist es nicht dein Privatvergnügen, sage ich immer. Oder besser gesagt, du kannst es dir nicht leisten, dass du einfach sagst, das lebe ich aus und Gott muss das verstehen, das ist mein persönlicher Prozess. Nein, in Christus, durch deinen neuen Menschen, sollst du selbst es entdecken, entlarven und richten in Jesus Christus. Gott, glaube daran als Gebetsleiter in allererster Linie, Gott baut sein Reich. Und Glaube kommt ja aus dem Hören. Das heißt, du musst was von Gott gehört haben. Das ist ein Trainiertsein, wie ich gesagt habe, dass wir hören immer. Christsein ist, dass wir abhängig sind und darin auch entspannt sind. Ich muss nicht selbst in dieser Schweiz hervorbringen. Ich muss nicht Gott was beweisen und dann ihn bitten, dass er was segnet. Sondern er möchte ja gar nicht, dass ich es ohne ihn tue, aber ich bin verantwortlich. Dieses kleine Puzzleteil, manchmal fühlen wir uns sehr klein. Ich bin nur kleine Fürbitterin. Aber wenn du bam hineinnimmst das von diesem König, dann machst du das im Glauben und überlässt ihm den Rest des Puzzleteils, dieses Puzzles zusammenzufügen. Und solche Leute braucht Gott. Das heißt, egal wie viel Unglauben um dich herum ist, wenn Kleinglauben um dich herum ist, das kann unseren geistlichen Menschen verunreinigen. Und das habe ich auch gestern bei einigen von euch gesehen, wo wir sagen müssen, es ist auch unser Kampf als Fürbitter, dass wir uns immer wieder abwaschen von dem Unglauben, der um uns herum geredet wird und der manchmal in Gefahr ist, selber auf unsere Lippen zu kommen und in unser Denken zu infiltrieren. Und heute habe ich empfunden, dass Gott uns auch hierher geschickt hat, nochmal wie reinzukommen und euer Gehirn ein bisschen zu schütteln, sozusagen, dass ihr das loslässt und wie euch aufzuwecken und zu sagen, hey, wir erinnern euch, dass ihr geistliche Wesen seid. Ihr seid nicht Geist, ihr seid Menschen, aber wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes. Begrenze Gott nicht durch deinen Kleinglauben. Begrenze Gott nicht durch das, was wir bisher gesehen haben in Europa. Ist das einfach? Nein. Das ist nicht einfach, das ist ein Kampf. Aber die Bibel sagt, es ist ein guter Kampf. Und zwar ein guter Kampf des Glaubens. Deswegen sage ich mal, wenn du Leiter bist, als Gebetsleiter, lehrst du Leute eigentlich nicht in allererster Linie Gebet, sondern du lehrst sie Glauben. Du lehrst sie, das, was in der Welt ist, hier zum Kreuz zu bringen, als der Station, dieser historischen Station, dort zum Ende kommen zu lassen und immer wieder zu sagen, ein Christ, wir als Volk Gottes, wir lernen, ich muss durchgreifen können, es ist leider jetzt die Wand hier, ich bin noch nicht in dem neuen Körper drin, ja, sonst könnte ich durchgreifen, und wir holen alles aus dem, was Christus uns erkauft hat, aber wir bleiben nicht hier. Wir bleiben nicht bei der Buße. Buße ist schön, aber das ist Sündenbezogenheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Leben fängt an, wenn ich dann glaube, dass Gott vergibt. Nicht die Buße bringt uns Freiheit, sondern der Glaube dann, dass Jesus dafür bezahlt hat und dass ich die Freiheit nehme. Das bringt das Leben. Ich sage immer, 20% Buße, 80% Glauben. So sollte das Gewicht sein. Weil das Leben fängt nicht in der Buße an, Gott möchte, aber das Evangelium, was wir verkündigen, das Evangelium des Königreichs ist, tut Buße und dann aber kommt zu dem Punkt, bitteschön, wo ihr glaubt. Nämlich was? Die frohe Botschaft, dass Gott ausreicht, dass er da ist, dass er die Sünden vergibt, dass er die Krankheit weckt, dass er das für diese Not, die wir ihm jetzt bringen, dass er etwas hat, geboren aus dem Geist, und wir sollen es lernen, im Glauben zu nehmen, aus dem Unsichtbaren. Deswegen, ja, Annika, es ist total wichtig, dass wir Leute trainieren, mit dem Unsichtbaren umzugehen. Und zu merken, das ist jetzt nicht was Hochgeistliches, nur für irgendwelche prophetischen Leute. Das ist das Normale, wie Paulus seine ersten Gemeinden trainiert hat. Und das ist eben die Spannung. Er sagt in Epheser 2, 19 und 20, sagt er, dass die Gemeinde, die ist aufgebaut auf der Lehre der Grundlagen von den Propheten und Aposteln. Ich sage das nochmal. Die Gemeinde, die Gott hervorkommen sehen möchte, möchte er, dass sie gebaut ist auf der Lehre der Propheten und Apostel. Was wir haben, ist, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Lehre von Hirten. Ich liebe Hirten. Hirten sind die Kostbarsten, wir sind die super. Es ist eine super Berufung. Aber Hirten sind für die Schafe da, die sind für Menschen da. Es ist von Gott in ihre DNA reingelegt worden. Aber die Gemeinde wird aufgebaut nicht auf Pastor, auf die Lehre, sage ich jetzt mal, von Hirten, also Pastor heißt ja Hirte, sondern von den Propheten und Aposteln. Und die bringen das Königreich, die Heimat. Mit ihnen kommt immer dieser Herrschaftsraum mit. Dein Reich komme, wie es im Himmel ist. Und sie trainieren das von Anfang an. Wisst ihr nicht, ihr sitzt an himmlischen Orten. Wo habt ihr das letzte Mal bei euch in der Gemeinde gehört, das von der Kanzel dann verkündigt ist? Wisst ihr, dass ihr an himmlischen Orten sitzt? Und jetzt trainieren wir das praktisch. Aber das ist das, was Paulus gelegt hat und dadurch eine Grundlage gelegt hat von einer Gemeinde, die innerhalb von ein paar Jahrzehnten, einem Jahrhundert, so durchgefetzt ist durch die ganze Welt, dass man gesagt hat, das sind die, die die Welt erschüttern. Und deswegen müssen wir nicht was Neues erfinden. Was ich bringe, ist ja nichts Neues. Das ist einfach nur, das ist nicht meine Botschaft, das ist einfach nur einen Aspekt oder bestimmte Aspekte, die Gott betont. Das sollen wir predigen, nämlich das Königreich, herausgegriffen und mal betont. Sollen wir das andere nicht mehr lehren? Sollen wir Hirten abschaffen? Nein, auf keinen Fall. Die sind von Gott gegeben als ein großes, großes Geschenk. Aber es ist nicht die Grundlage, die Lehre der Hirten. Wir müssen wieder entsprechend bauen. Kannst du mir trotzdem, kannst du mir schnell die Flipchart ist noch nicht weg, dass du mir nochmal bringst. Epheser 2, 19 und 20. Ja. Ich möchte euch kurz einfach verstehen, wenn wir als Gebetsleiter etwas aufbauen, genau, müssen wir Folgendes verstehen. Aber das ist auch bei aller Leiterschaft. Jede Berufung, jede Last, alles, was Gott euch gegeben hat in eure geistliche Berufung, auch in die Berufung eurer Gemeinde oder des Teams, wo ihr seid, alle Last fängt bei Gott an, in den Himmeln, sag ich, im Himmelreich. Da fängt alles an. Gott in den Himmeln hat eine Last, was er sehen möchte. Und er hat diese Erde, diese sichtbare Erde, wem gegeben? Gesundheit. Wer hat er diese Erde gegeben? Den Menschen. Das heißt, er hat den Menschen gegeben und jetzt sucht er jemanden, der ihn sucht, der betet, der auf die Knie geht und sucht, und Gott sucht, ich habe Lasten. Er sagt, ich möchte, dass was passiert, und er sucht dann nach Menschen, er sagt, sein ganzes Auge geht umher, er sucht nach Menschen auf der Erde, die auf ihn ausgerichtet sind, dass die sagen, Gott, was möchtest du tun? Sie sitzen nicht hier und überlegen sich was in ihrem Kämmerchen und schlagen es dann Gott vor, sondern sie sind diejenigen, die verstehen, Gott hat Lasten. Fürbitter müssen verstehen, nicht ich habe eine Last, sondern wenn du irgendwie eine kleine Last hast für irgendeinen Bereich, dann hat es im Himmel angefangen. Amen. Das ist total wichtig zu wissen. Gott hat Lasten und dann sucht er einen Menschen hier auf der Erde, weil wir sind hier gesetzt, verantwortlich für diese Erde, und er geht nicht dran vorbei, dass er mit Menschen zusammenarbeiten möchte und sagt, ich möchte einen Menschen diese Last geben, und dass dieser Mensch dann sagt, plötzlich kriegt er diese Last, ja, natürlich, wo kriegt das rein? Ins Herz. Ja? Fürbitter haben meistens ein großes Herz. Jemand kam mal zu uns ins Trainingszentrum und hat gesagt, ihr habt ein Herzproblem, ihr habt ein zu großes Herz. Er hat ein Herz für alles. Ja? Fürbitter haben meistens ein großes Herz, weil sie sind Spezialisten drin, die Lasten des Herrn aufzunehmen, zu suchen, Gott zu suchen, was ist deine Last? Und es hat was zu tun mit deiner Identität, es hat was zu tun mit dem, wie du auch gemacht bist, welche Last bei dir landet. Die passt für dich. Und dann betest du, das ist eigentlich, was Fürbitte ist, und das musst du dann Leuten trainieren. Zum Beispiel, das könnte man zum Beispiel als Training machen. Zum Beispiel, bevor man betet, macht man 20 Minuten Block von Training. Und man gibt einen Spot rein, was Gebet ist, was Fürbitte ist. Und dann beten wir das wieder zu Gott zurück in den Himmeln. Ja? Beten wir wieder zurück und sagen, Gott, wir sehen, du möchtest das tun. Ich stimme damit überein. Es ist eigentlich, ich stimme damit überein. Und du sagst eigentlich, dein Reich komme, du möchtest das tun, dein Wille, das soll geschehen. Stimmt's? Das ist das, was Jesus sagt, das sollen wir trainieren. Du willst was und ich als Mensch sage, das will ich auch. Das soll in meiner Gemeinde geschehen, das soll in meiner Familie geschehen. Ich weiß, was du willst, das ist auch der Wille Gottes. Ich weiß, was du willst und ich stimme damit überein, ich will das auch. Und das finde ich so bezeichnend von unserem Gott, dass er in so eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen reingeht. Stimmt's? Es ist also unglaublich, er könnte alles allein machen, aber er geht nicht drum, dass er jemanden findet, der mit ihm übereinstimmt. Aber nochmal, diese Lasten sollst du dir nicht selber ausdenken und dann sagen, bitte Herr, segne sie. Evangelisation, ja, das ist Dings, das möchte ich, das ist immer dran. Nein, du musst Gott gehört haben, weil dadurch kommt Glaube in dein Herz. Und dann, was dann passiert ist eben, weil ein Mensch betet, weil eine Gruppe betet, fängt an Gott, eben ich nenne das eben diese Blitze, in Hiob 36, glaube ich, ist es, wo es dann heißt, und er streckt seine Hand aus und die Blitze aus dem Thron, aus seiner Gegenwart, werden ausgesandt, genau in das Ziel, was zu treffen ist. Und das heißt, du hast hier eine Last, sage ich jetzt mal, hier, dann gibt es hier, wir sagen, hier ist eine Gemeinde, hier ist eine Nation, ja, und dann ist es wie so ein Target, wie so ein Ring, und hier ist dieser rote Punkt, und diese Kraft Gottes geht genau dorthin, wo unser Geist draufschaut. Wir stimmen mit Gott überein und trifft das Schwarze. Entschuldigung, nicht das Rote, sondern das Schwarze, sagt man ja. Trifft das Schwarze. Amen? Das ist total stark. Gott hat Lasten für bestimmte Teile, für Menschen, für Gruppen, für Regionen. Und Gott verteilt diese Lasten. Wir stimmen mit Gott überein. Ja, tu das. Und dann, bam, kommt diese Kraft Gottes. Manchmal kommt sie souverän, manchmal kommt sie wieder über den Menschen, dass er prophetisch sogar die Autorität hat, mit der Autorität Jesu Christi hinter sich zu deklarieren und den Willen des Herrn auf der Erde zu verkündigen. Exekutive Gottes. Boah. Wir sind das Ausführungsorgan Gottes dann hier auf der Erde. Und Gott sprach und die Gemeinde spricht. Und seine Kinder fangen an, zu Worte des Geistes zu reden, aus diesem Verständnis heraus. Und aus ihrem Destiny, aus ihrer Bestimmung, freigemacht von Depression, freigemacht von Minderwertigkeit, getaucht in Gerechtigkeit, reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Und wir krebsen da irgendwie unten rum und versuchen Leuten zu streicheln in ihrer Bedrückung, anstatt zu sagen, wer sie sind. Weil Christus so einen hohen Preis bezahlt hat. Das hat einen großen Preis gekostet, dass wir hier in Autorität, in Gerechtigkeit stehen dürfen. Amen. Und du sollst glauben, dass, das ist zum Beispiel ein anderer Punkt, den ich immer wieder in Gebetsgruppen sage, auch am Anfang, Leiterschaft ist dazu da, dass wir Leute ihren Geist ausrichten können, dass sie Glauben haben, dass sie wissen, warum sie es tun. Wie ich gestern gesagt habe, jetzt wenn wir schon in diesem Raum sind, dann lasst es uns mit ganzer Kraft tun, dass wir wirklich glauben, dass da was passiert. Amen. Und das heißt in Offenbarung 8, Vers 3 heißt es, kennt ihr diese Geschichte, wo diese Gebetsschalen gefüllt werden vor diesem Thron, gell? Habt ihr bestimmt schon auch hier in der Schule vielleicht gehört, diese Gebetsschalen werden gefüllt. Das ist ein realer Ort im Himmel, wo die Schalen vor Gott gefüllt werden mit den Gebeten der Heiligen und dann zu der gottbestimmten und festgesetzten Zeit, bam, wird es ausgekippt. Und das ist das, was wir unseren Fürbittern immer am Anfang sagen dürfen. Wir können glauben, dass jedes Gebet, das ist wie beim Regen, jedes Gebet, was hochsteigt, wird auch wieder runterkommen. Jedes Gebet, was hochgeht, jedes Gebet, was im Geist gesprochen ist, im Glauben, jedes Proklamation, die du im Glauben gesprochen hast, auch wenn du es noch nicht sofort siehst, es wird immer auch nach unten kommen. Weil es ist wie beim Regen. Der Regen ist, das Wasser ist in einem Kreislauf. Bam, es geht in den See, dann verdunstet es geht nach oben. Aber es ist immer dieses Wasser da. Amen. Alles, was nach oben geht, wird auch irgendwann runterkommen. Manchmal zieht es mit den Wolken ein bisschen weiter und dann, bam, kommt es an den Ort, wo es hinkommen soll und Regen bringen soll. Jedes Gebet, was wir sprechen im Geist und im Glauben, das muss ich mir manchmal erinnern, weil wir denken manchmal, was bewirkt es das? Aber die Wahrheit ist, das Fakt ist, es wird nur gesammelt für die gottbestimmten Zeitpunkte. Nicht immer ist immer alles Zeit dran. Das ist so stark. Amen. Ein anderer Punkt, also das waren so jetzt zwei, drei Punkte. Ich glaube, das ist jetzt so der dritte Punkt. Ein vierter Punkt, ich gebe euch so ein paar Nuggets, die ich versuche, auf euch zuzuspitzen, ist mir ganz, ganz wichtig. Du musst erkennen, dass du in einem Raum mit Gott lebst. Das heißt, nur in den Raum, wie du mit Gott lebst, kannst du andere mit hineinnehmen. Das heißt, deine Art von Gottes Beziehung, wenn du eine Gebetsgruppe aufbaust, wird deinen Geschmack von Gottes Beziehung bekommen. Ist schon spannend, gell? Es ist auch, würde ich sagen, auch herausfordernd. Ist auch was Schönes. Weil diese Weite, die du hast mit Gott, in die kannst du andere hineinnehmen. Und bestimmt auch deine Leute merken etwas, dass du da eine größere Weite hast. Die Sache ist, die wir oft nicht haben in Leiterschaft, weil wir einfach nur immer etwas tun. Wir haben in die Gemeinde nicht jüngerschaftliche Strukturen gelegt, wo man trainieren darf, wo man was sagen darf. Und man darf dann auch nichts sagen, weil es ist wirklich, im Reich Gottes ist es freiwillig, es muss abgesprochen sein. Es braucht ein Verständnis. Jesus sagt, wir sollen nicht alle trainieren, wir sollen die trainieren, die hungrig sind. Die darauf anspringen, die weiter wollen. In die sollen wir unsere Kraft investieren. In die anderen, die sollen wir einfach sein, also stehen lassen, bis Gottes Gnade vielleicht immer mal wieder was reinschmeißen, sie mit da sein lassen, aber die Sache ist wirklich, weil wir ein geistlicher Organismus sind, zum Beispiel, wenn in einer Gebetsgruppe ein Drittel oder zwei Drittel nicht beten, dann ist das ist die Hölle. Das ist eigentlich Sünde, das darf man nicht tun. Man hält es zurück, was man hat. Und die Leute machen es eben nicht bösartig, sondern meistens nur, weil sie wirklich gefangen und gebunden sind. Und es bräuchte Lehre oder auch wirklich Befreiungsdienst, dass sie dabei hervorkommen. Und da musst du wissen, was ist dein Teil drinnen. Du kannst dich nicht jetzt mit mir vergleichen. Ja? Ich bin eine Trainerin von klein auf. Muss man seine Salbung erkennen, wie man da rangeht. Ich kenne Leute, die haben einen Geduldsbereich, die über 40 Jahre aushalten, Leute. Einfach nur eine Heimat bieten, nur einen Raum bieten. Und das ist voll in Ordnung. Aber die andere Sache ist, Gott, diese Europa oder die Schweiz oder Deutschland, Österreich, steht an einem kritischen Punkt. Wir können auch nicht mehr nur warten. Wir brauchen auch, dass Leute durchbrechen. Dann kann ich ein Amen hören. Amen. Halleluja. Und ihr sollt durchbrechen, egal ob die anderen durchbrechen. Du hast eine Verantwortung, dass du zum Himmel durchbrichst. Weil du kannst nicht sagen, ja, aber mein Pastor hat es nicht gewollt. Dann sagt Gott, ja, aber du? Es war deine Aufgabe, Jesus ist für dich gestorben. Und gerade in unserer Hörigkeit zu Leiterschaft, also eine der höchsten Sachen, die wir da trainieren müssen, ist Ehrung von Leiterschaft. Also ich bin absolut im Geist, jemanden zu erkennen und zu ehren, in der Position, die Gott einem gegeben hat. Wir ehren Leiterschaft hochgradig. Aber es ist keine Entschuldigung für dich, dass irgendjemand dir was blockt. Du hast die Verantwortung, mit Gott durchzubrechen. Amen. Da gibt es keine Entschuldigung, weil der Weg zum Herrn ist frei. Und du kannst durchbrechen, ob die Gemeinde nicht durchbricht, du kannst durchbrechen. Es gibt Grenzen, weil eben das, wo wir drinnen sind, wenn wir entscheiden, wir sind in dieser Gruppe, wird die Grenzen, die sie setzen, werden auch unser Leben bestimmen. Und das wird Leid hervorrufen in unserem Leben. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Okay, also das waren so drei Spots, so die ich geben wollte, habe wirklich Glauben, dass Gott sein Reich baut, dass es nicht du tun musst, Gott macht es. Bei Gott fangen die Lasten an und er bewegt sich dann, was immer er uns dann zeigt, was er fokussieren möchte, darauf wird dann seine Kraft kommen. Jedes Gebet, das nach oben steigt, kommt nach unten. Und genau den Raum, den du hast an Gebet, deine Gebetskultur, die hat dich geprägt. Unsere Gebetskultur ist geprägt von dem, der Heimat, der geistlichen Heimat, wo wir gehört haben, wie andere beten. Stimmt's? Wir beten so wie unsere geistlichen Eltern, wie die Gemeinde. Ich finde es immer lustig, wenn ich zum Beispiel die Lüdenscheider oder Bad Gandersheimer dann beten höre, dann weiß ich, die kommen aus dem Stall. Ja. Die beten so. Ja? Und es ist toll. Gott liebt diese Vielfalt. Es gibt nicht eine Richtung, aber wir können hören, ob der Geist Gottes drinnen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr euren Werdegang mal mit Jesus seht, wenn ihr mal Leute gehört habt, wenn sie gebetet haben oder so. Oder ich weiß noch, wo ich in Augsburg war, wir haben alle, waren 40 Leute, wir haben immer so 40, 50 Leute, haben immer vor dem Gottesdienst gebetet. Und dann kam eine Person rein, ich hatte die Augen zu, aber ich musste die Augen aufmachen. Ich sagte, jemand ist in den Raum reingekommen. Ich habe nichts gehört, aber eine Präsenz des Geistes kam in den Raum rein. Warum? Autorität kam in den Raum rein. Weil diese Beziehung, der Raum, die diese Person hatte, ist in den Raum gegangen und mein geistliches Wesen hat es mitgekriegt. So sollst du auch sein. Wenn du reinkommst, sollen Leute merken, da kommt Autorität mit. Da ist eine Person, eine Frau, die weiß, ein Mann, die weiß, wer sie ist in Christus und nicht in sich selber stark, sondern noch besser, sie weiß, wer ihr Gott ist und das bringt sie mit. Amen. Das ist unser Begehren. Nicht, dass wir toll angesehen werden, sondern dass wir wie einen ansteckenden Glaubensvirus haben. Das möchte ich wirklich sehen. Viele Pastoren und viele Leiter sind eigentlich heutzutage immer noch glücklich, wenn überhaupt jemand in der Gemeinde betet. Also ja, sie wissen nicht, was gebetet wird, aber da gibt es so eine Gruppe im Hinterzimmer. Gott sei Dank, wir haben da so diese 4 bis 5 Treuen noch, da sind Beter da. Dann frage ich sie immer, ja, was beten die? Ja, keine Ahnung, aber es wird gebetet, Gott sei Dank. Also wir beten in sich heilig. Oh, da beten Leute. Ich habe in Indien, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Die Inder, die können beten über Stunden, weil die sind über den Hinduismus, das ist so stark geprägt, über Stunden drin zu beten. Dann war ich total beeindruckt. Ich war das erste Mal, ich glaube 1990 war ich dann in Indien, habe dort in Witwen- und Waisenhaus gearbeitet. Und dann habe ich die Leute beten gehört. Und dann dachte ich, boah, die beten da 2 Stunden. Und dann die eine immer so drum. Und ich immer, ja, was beten die denn? Habe ich gedacht, die betet vielleicht so eine Art Sprachengebet oder so. Und dann sagt die Leiterin, nein, die betet, preis dem Herrn, preis, das heißt, preis dem Herrn. Und dann bin ich ganz erschrocken und denke, das ist ja wie ein Mantra. Das ist einfach nur christliches Mantra. Und dann beten die 2 Stunden, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Stell dir mal vor, das würde bei euch in der Gebetsgruppe sein. Da würde ich die Krise schieben. Dann würde ich sagen, okay, damit ist gut, wenn du mal anfängst, aber das sollte doch nicht so bleiben. Das zeigt ja was von deinem geistlichen Stand. Stimmt's? Das heißt, nicht mal die Länge, wie lang wir beten, ist wichtig, sondern wie viel glaubst du? Was glaubst du wirklich, was möglich ist im Gebet? Ich weiß noch, ich eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie gehört habe oder selber erlebt habe, bei mir verschwimmt es manchmal, wo jemand unterwegs war und dann sie gebetet haben wie wild 2 Stunden lang und dann hat der Leiter plötzlich gesagt, so, jetzt lasst uns aufhören zu beten und jetzt tun wir mal nur 5 Minuten glauben. Und die Leute haben ihn zuerst komplex angeschaut, aber dann warm ist wie so eine Offenbarungslampe angegangen und sie haben gemerkt, es hängt nicht an der Menge unserer Worte. Es hängt, glaube ich, das, was ich sage. Vielleicht musst du weniger Worte machen, wenn du einfach mal glauben würdest. Wenn du dir vorher überlegst, ja, für was glaube ich denn diesem Gott? Was habe ich denn gehört? Mit was kann ich mit ihm übereinstimmen? Dann würdest du dir vielleicht Stunden ersparen. Ich nenne das auch sehr, dass man Leute trainiert, nicht bummeln zu gehen, sondern einzukaufen. Wer geht von euch gern bummeln? Einige, nicht einige. Es ist immer so gemischt. Männer lieben es am wenigsten, außer vielleicht so bei Obi oder in so einem Baumarkt oder so. Ja, da müsste man sie vielleicht dann konkret fragen. Aber ich liebe es inzwischen, also eine Kollegin, die hat mich da richtig infiziert, zu sagen, einfach bummeln zu gehen und dann kann man sich richtig erholen und dann gehst du in ein Geschäft rein und ziehst 20 verschiedene Abendkleider an und kaufst kein einziges, aber du bist ganz happy und fühlst dich wie die Prinzessin, kommst nach Hause und sagst, ach, wie auferbauend war dieser Vormittag und so weiter und erzählst es dann irgendjemand anders, wird ganz grün, wird ganz blau, wird ganz blass und denkst, um Gottes Willen, also wenn wenn ich nur wieder sage, hey, bitte, bitte, schon Monate vorher, lass meine Hose noch 2 Monate halten, weil es ist schon der größte Grusel, wenn ich in die Stadt rein muss und dann eine Hose kaufen muss, ich finde es nicht. Und dann gehen die Leute dann rein in dieses Geschäft und dann sagen sie, Herr, bitte, machen einen Fasten vorher, rufen sie aus. Wenn, bitte das erste Geschäft, wenn ich dort reingehe, und dann finden sie tatsächlich die Hose, kaufen gleich 5 Stück, weil die endlich mal passt. Und wunderbar ist, dann kommen sie nach Hause ganz stolz, ja, und sagen, oh, ich habe das eingekauft. Und die Frage ist, was ist besser? Die Frage, die Sache ist, der Herr hat es mir so erklärt, oft sind wir als Fürbitter in Gebetsgruppen einfach, wir gehen bummeln. Wir gehen und wir schauen die Auslagen Gottes an. Wir sagen, oh, das ist schön. Wir probieren es mal an. Wir machen ein Lobpreislied und wir kommen raus und wir sagen, war das ein erbaulicher Abend? Mann, das war so gut. Einfach in dieser, was der Herr alles hat und die Gegenwart Gottes. Und dann frage ich, ja, und was hast du eingekauft? Was hast du mitgebracht? Ja, nichts, aber es war wunderschön, dieser Gebetsabend. Und überhaupt, ich bin so auferbaut. Dann sage ich, ja, aber Gebet soll auch effektiv sein. Hast du was eingekauft? Hast du was mitgebracht? Versteht ihr so diesen Punkt? Gott hat Anliegen, wir greifen sie auf. Halleluja. Damit möchte ich euch einfach segnen. Mit wirklicher Glaubenspräsenz, dass mehr möglich ist. Dass ihr ausbrecht aus Unglaubensfestungen, die sich auch vielleicht über Erfahrungen, die wirkliche Erfahrungen waren, wo ihr sagen könnt, das habe ich doch erlebt. Und das ist eine Grenze, dass ihr sagt, das habe ich erlebt, aber das wird meinen Glauben nicht begrenzen. Und wieder neu investiere ich meinen Glauben in diesen Gott, weil ich bin nicht auf Erfahrung gebaut, sondern auf was? Auf das lebendige Wort Gottes. Und das glaube ich. Nicht mal auf Glauben, wir glauben, nicht der Inhalt des Glaubens ist wichtig, nicht Glaube. Der Glaube ist nur an das Wort und an diesen Gott, weil wir ihn kennen. Und Glaube ist derjenige, der das Fahrzeug, das das holt, das das nimmt. Aber die Wichtigkeit, gibt es diesen Gott? Gibt es dieses Wort? Ist dieses Wort real? Dann kannst du dich darauf abstützen. Dann kannst du es glauben. Aber nicht der Glaube ist so wichtig, sondern der Inhalt deines Glaubens. Amen. Ich tue euch das Vornehmen, dann machen wir eine kurze Pause, weil ich denke, das ist gut. Ich komme wahrscheinlich fast gar nicht voran, aber das macht nichts. Wir haben ja genügend noch Zeit. Ich gebe euch mal 3 Materialien rein, die wichtig wären. Ich fange mit dem an. Über Identität. Das mache ich bei der Leiterschaft. Ich mache wieder. Entschuldigung. Ich gebe euch mal 3 Materialien, die noch in dem Gebetsleiterschaft interessant wären, und zwar fürs Land. Dieses eine, städtische Regionen in ihre Berufung freisetzen, ist das strategisches Gebet. Shell Schöber, kennt jemand den von euch? Er ist einer der hochkarätigsten schwedischen Generäle des Fürbitte gewesen, also auf der ganzen Welt. Er war einer, der war 2-mal bei uns dann an der Schule. Er war das letzte Mal, bevor er gestorben ist, dann bei uns. Und er hat wirklich auch gesagt, dass er im Geist sein Erbe, sein geistliches Erbe uns weitergibt. Und er hat dort eben gelehrt, wie können wir Städte und Länder freisetzen? Er ist von Gott benutzt worden in einer Zeit, wo fast noch niemand es geglaubt hat, an die finstersten Orte der Erde zu gehen. Er war in Mekka, er ist dort reingekommen und hat dort gebetet und prophetische Zeichenhandlungen gemacht. Es geht in den ganzen Bereich, wie können wir mit den Sünden von Städte und Nationen handeln? Wie müssen wir mit Mächte und Gewalten arbeiten? Die Verantwortung der Ältesten in einer Stadt, Fürbitte und Evangelisation, wie können sie zusammenkommen? Oder auch die Verantwortungsbereiche eines Gebetsleiters. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt als Gebetsleiter, deswegen gebe ich euch Material, Leute trainieren möchtet oder wenn ihr prägen wollt, baut auch gemeinsame Sprachen auf. Das hat immer was zu tun, für was hält Gott euch verantwortlich. Aber zum Beispiel jetzt dieses ganze Bereich, auch fürs Land zu stehen, da habt ihr Schweizer, ist es noch besser wie die Deutschen, weil ihr liebt auch euer Land oder habt eine natürliche Affinität zu eurem Land. Aber wo ich sagen möchte, ihr müsst, wie auch selbst im Alpha-Kursen, Leuten die DNA reinlegen, Gott liebt Menschen, aber er liebt auch Städte und Nationen. Er kann das zoomen. Okay. Und das heißt zum Beispiel, dass man dann einen nationalen Gebetstag und sich diesen Tag frei blockt, weil man nicht alles in einer kleinen Gebetsgruppe hat. Auch wenn man zum Beispiel eine Müttergebetsgruppe hat, sagt, okay, aber am 1. August gehen wir auf dieses größere nationale, weil dann ich verstehe, dass wir nicht alles auf der kleinen Ebene bekommen. Das müssen wir setzen als eine DNA, nenne ich das, eine DNS in den Leuten. Und das kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Dieses ist ein Spezial-MP3, Gott ist ein Kriegsmann, Emekan Mangpa. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, sag ich mal, für alle, für euch dran ist, aber er, also das ist ein, muss ich sagen, er hat mich sehr begeistert. Er ist ein Afrikaner, ein so ein richtig breiter Typ, wie ein Botschafter schaut er aus, überhaupt nicht wild, wie manche Afrikaner sind, schreien, sondern der tritt auf und du denkst, oh, die Autorität Gottes ist im Raum, also du möchtest fast, also wie einen natürlichen Botschafter den ehren, also weil so eine Autorität um ihn ist, der redet und er spricht, und aber in so einer leisen Stimme, bam, und du merkst die Autorität aus dem Fließen. Der ist sehr stark in Gebetseinsätzen auch, also die machen Einsätze im ganzen Land. Es geht um den kommenden geistlichen Kampf, auch den Geist Isebes, und Gott ist ein Kriegsmann. Er spricht da, es geht auch darin, die Furcht des Herrn zu lernen, weil wir mit Mächten und Gewalten einfach handeln. Da hat er sehr viel Erfahrungen, erzählt er, die wir nie vergessen werden. Also ein paar Geschichten werde ich nie vergessen. Das ist so nicht eine Sache, die ihr jetzt eurem Pastor geben solltet oder so. Das ist so für ein paar Spezialleute, die sagen, wir verstehen das. Es ist ganz toll. Und das kann ich euch aber sehr, also für jeden empfehlen. Martin Scott, er ist ein Engländer, ist ein prophetischer Fürbitter in England, apostolischer Mann. Er hat über 2 Tage bei uns gelehrt über City Transformation, du bist gefragt. Und das war, also ich bin ja jetzt, sag ich mal, wir haben über also 10, 15 Jahre da eben diese Gebetsschulen über 3 Monatskurse gemacht. Aber was er gelehrt hat über, wie können wir eine Stadt einnehmen, das war, geht es euch auch manchmal so, manchmal hört man so Einzelteachings immer mal, dann hörst du mal da was, dann hörst du mal da was. Und seine Teaching, also diese MP3 ist wie so eine Perlenkette, die alle Einzelteaching miteinander verbindet in einer so wunderschönen Art und Weise, auch in dieser enormen Hoffnung, dass, also das finde ich eine der stärksten Sachen, hier auch auf dieser MP3, dass Gott über diesen Überrest agiert, dieses Prinzip, Gott hat diese Welt gerettet über das Prinzip der Identifikation. Und das heißt, Gott braucht nicht die Masse, Gott braucht nur eine kleine Truppe, die ihm glaubt. Und das, glaube ich, das brauchen wir immer, weil wir das Große immer sehen und sagen, wie können wir das überwinden? Aber für Gott ist es ein starkes, wenn wir einfach da reingehen. Okay, 1/4 Stunde Pause? Das heißt, 11:15.